Ja, guten Morgen alle zusammen. Es ist schön, dass wir heute Gottesdienst miteinander feiern. Ich könnte jetzt auch einleiten mit Shabbat Shalom, heute am eigentlichen Shabbat Samstag. Aber ich will euch trotzdem am Sonntag auch, für die online zuschauen, herzlich grüßen. Es ist der dritte Sonntag nach Trinitatis. Und ich leite kurz ein mit dem Wochenspruch der kommenden Woche: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Es ist heute ein besonderer Samstag und bestimmt auch Sonntag. Zum ersten Mal haben wir wieder Publikum hier im Saal. Es sind etwa 20 Leute jetzt vor mir und ihr seid auch hier wirklich herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass ihr heute Morgen bei dem Gottesdienst dabei sein werdet. Wir werden jetzt im Juli es jeden Samstag so machen, dass wir samstags morgens den Saal um 11 Uhr öffnen, auch für Publikum. Heute wird ein reiner Wortgottesdienst sein. Der Harald Binder wird später durch den Gottesdienst leiten und führen und die Predigt halten. Aber ab nächste Woche wollen wir versuchen, dass wir auch wieder eine musikalische Begleitung haben, zumindest musikalische Begleitung. Singen ist im Augenblick noch nicht vorgesehen und erlaubt, außer, und da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, wir werden in 14 Tagen einen Open-Air-Gottesdienst feiern, aber das kommt später. Ich möchte die Geburtstagskinder herzlich grüßen für die nächste Woche oder in der nächsten Woche, zumindest die mir bekannt sind. Morgen am 28. hat der Marius Marschke Geburtstag. Marius, dir wünschen wir Gottes Segen, auch in Kreuzlingen drüben. Am 4.7. hat die Jutta Böhne Geburtstag und am 5.7. der Michael Herrmann. Vielleicht habe ich jemanden nicht registriert. Denen wünsche ich auch Gottes Segen im neuen Lebensjahr, aber euch, die ich jetzt genannt habe, alles Gute im neuen Lebensjahr und möge Gott mit seiner Hand über euch sein. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich hatte euch gerade schon den Wochenspruch vorgelesen. Es geht um das Suchen und ums Finden. Es ist ein Text aus Lukas 19, Vers 10 aus der Zachäus-Geschichte. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und ich lese jeweils von Klaus Speer aus diesem Buch Herzschlag. Und ich möchte auch heute kurz einleiten zum Wochenspruch von Klaus Speer, einige Gedanken euch dazu vorlesen. Welch ein Vorwurf an Jesus! Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Klaus Speer schreibt dazu, vielleicht der schönste, den er je erhalten hat. Denn er drückt exakt aus, was Jesus wollte: suchen und finden. Und dann feiern. Schon wieder ist von einem Festmahl die Rede, im Wochenevangelium wie im Wochenspruch. Suchen und finden, das gilt allen Menschen. Verlorenheit ist das Grundthema der Bibel. Wir haben unsere Heimat bei Gott verloren. Wir sind nicht, wo wir eigentlich hingehören. Aber diese momentane Zustandsbeschreibung ist nicht das finale Urteil. Wir sind, wie wir sind, aber niemand muss bleiben, wie er ist. Dass Jesus gekommen ist, zu suchen und zu finden, zeigt, das Prädikat verloren meint nicht hoffnungslos, sondern wertvoll. So wertvoll, dass Gott sich in Jesus auf die lohnende Sache nach uns macht. Ich fand die Gedanken einfach herrlich und gut. Wir sind Gesuchte und Gefundene. Das gibt Freude. Herr Jesus Christus, ich will dich jetzt bitten, dass du diesen Gottesdienst uns segnest, dass du wirklich bei uns hier im Saal bist, aber auch bei denen, die zu Hause am Computer oder am Bildschirm sitzen und diesen Gottesdienst anschauen und mithören. Ich bitte dich für unsere kranken und schwachen Geschwister, sei du mit ihnen und segne du sie und tröste du uns. Ich will dir danken, dass wir zu den Gefundenen gehören. Danke, dass wir einmal bei dir in der Heimat sein dürfen. Herr, segne du uns diesen Gottesdienst. Amen. Ich möchte zu Beginn einige Informationen weitergeben, die meines Erachtens für die nächsten zwei Wochen zunächst sehr wichtig sind. Ich lade ganz herzlich ein. Am Mittwoch ist der 1. Juli und am Mittwochabend werden wir auch nach dieser Corona-Pause wieder das erste Mal hier im großen Saal unseren monatlichen Gebetsabend haben. Ich bitte euch, euch anzumelden. Das könnt ihr ganz einfach entweder per E-Mail oder auf den Anrufbeantworter sprechen, Telefon 23266. Ich wäre sehr dankbar für Anmeldungen. Oder über E-Mail, die E-Mail-Adresse ist ja bekannt. Wer Gebetsanliegen hat, da bitten wir bis am Mittwochmorgen diese Gebetsanliegen wie immer an Wolfgang Krohmann zu richten und wir werden das dann im Gebetsbrief veröffentlichen und einen Monat dafür beten. Ich lade weiter ein, nächsten Samstag hier wieder um 11 Uhr. Wir nehmen den Gottesdienst wieder auf und gleichzeitig wird er für Sonntag wieder ins Internet gestellt. Nächsten Samstag wieder um 11 Uhr. Das Gleiche gilt auch für Samstag, den 11. Juli, obwohl wir am Sonntag, den 12. Juli, in Altnau, da wo wir schon über Jahre hingehen, auf dem Grillplatz und auf dieser Spielwiese am See beim Campingplatz in Altnau, wollen wir einen Open-Air-Gottesdienst feiern mit Gesang und mit Musik. Ich lade ganz herzlich dazu ein. Sollte jemand eine Mitfahrgelegenheit brauchen, bitte sagt es mir, wir werden das organisieren. Parkmöglichkeiten gibt es beim Bahnhof in Altnau. Und bitte parken mit Parkzettel. 40 Euro. Das ist der Preis, den man vielleicht für 3 Euro oder 4 Franken spart. Grillen dort unten auf diesem Campingplatz ist erlaubt, aber es kann nur im persönlichen und ganz privaten Rahmen stattfinden. Das möchte ich einfach deutlich sagen. Es ist ein privates Grillen. Ich lade nicht als Gesamtgemeinde dazu ein, um irgendwelche Sicherheitsregeln einzuhalten. Aber man kann gerne da unten dann hinterher noch baden und grillen. Aber vorgesehen ist ein Open-Air-Gottesdienst am See. Und zum Schluss, die Kollektenkörbchen stehen hinten. Man kann auch heute gerne eine Kollekte geben. Ich will auch wieder hinweisen auf den Button auf unserer Homepage. Auch dort kann man online spenden. Wir danken von der Gemeindeleitung herzlich für alle Spenden, die auch in dieser, sage ich mal, Corona-Krisenzeit an unsere Gemeinde gegangen sind. Herzlichen Dank.
Ja, hallo, hier ist die Silke und der Rainer. Der Rainer kann leider auch nicht auf dem Bild sein, weil er mich filmt. Und ich möchte euch ganz herzlich grüßen vom Bodensee. Wir genießen es zurzeit, während dem Segeln den Gottesdienst zu hören. Das geht auch während dem Segeln. Und so sind wir mit der Gemeinde verbunden und wir freuen uns auch wieder, bis wir ja, wieder normal Gottesdienst feiern dürfen. Seid ganz lieb gegrüßt von der Silke und vom Rainer. Ja, alles Gute. Tschüss.
Jetzt darf ich ihm Harald weiter übergeben und danke dir für deinen Dienst heute.
Ich möchte uns mit einigen Versen aus Psalm 106 mit hineinnehmen in die Geschichte Israels. Psalm 106, Vers 1 bis 23. Halleluja, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Wer wird die Machttaten des Herrn erzählen, hören lassen all seinen Ruhm? Glücklich, die das Recht bewahren, die Gerechtigkeit üben zu aller Zeit. Gedenke meiner Herr, in der Zuneigung zu deinem Volk, suche mich heim mit deiner Rettung. Dass ich anschaue das Glück deiner Auserwählten und mich freue an der Freude deiner Nation, mich rühme mit deinem Erbteil. Wir haben gesündigt samt unseren Vätern, haben Unrecht getan, haben gottlos gehandelt. Unsere Väter in Ägypten begriffen nicht deine Wunder, sie gedachten nicht der Menge deiner Gnaden erweise. Sie waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer. Aber er errettete sie um seines Namens willen, um seine Macht kundzutun. Und er bedrohte das Schilfmeer und es wurde trocken. Er ließ sie durch die Fluten gehen wie durch eine Wüste. Er rettete sie aus der Hand dessen, der sie hasste. Er erlöste sie aus der Hand des Feindes. Und das Wasser bedeckte ihre Bedränger. Nicht einer von ihnen blieb übrig. Da glaubten sie seinen Worten Sie sangen sein Lob. Schnell vergaßen sie seine Taten und warteten nicht auf seinen Rat. Sie gierten voller Begierde in der Wüste, stellten Gott in der Einöde auf die Probe. Da erfüllte er ihnen ihre Bitte und er sandte Schwindsucht in ihre Seele. Sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager, auf Aaron, den Heiligen des Herrn. Die Erde tat sich auf und verschlang Datan und bedeckte die Rotte Abirams. Ein Feuer brannte unter ihrer Rotte, eine Flamme verzehrte die Gottlosen. Sie machten ein Kalb am Horeb und beugten sich vor einem gegossenen Bild. Sie vertauschten ihre Herrlichkeit mit dem Bild eines Stieres, das Gras frisst. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der große Dinge getan hat in Ägypten, Wunder im Lande Hams, Furchtbares am Schilfmeer. Da gedachte er, sie auszurotten. Wäre nicht Mose gewesen sein Erwählter? Der trat in die Bresche vor ihm, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der von Anfang an in der Geschichte wirkt. Und wir hören, wie du deinem Zorn Raum gegeben hast, auch in der Geschichte deines Volkes Israels. Aber du bist ein Gott, der bis heute Menschen retten will, der nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er lebe. Danke, dass wir dein Wort hören dürfen, damit wir leben. Segne du uns im Hören. Amen.
Nehemia 2, Vers 11 bis 20. Und als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir. Denn ich hatte keinem Mensch gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt zum Taltor hinaus, bei Nacht am Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Und ich ritt hinüber zum Quellturm und zu des Königsteich. Und es war da kein Raum, dass mein Tier mit weiterkommen konnte. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war, was ich gemacht hatte, denn ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen, den Ratsherren und den anderen, die am Werk arbeiten sollten, nichts gesagt. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore vom Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter eingesperrt sein. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hat. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Sie nahmen das gute Werk in die Hand. Als das aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geschem, der Araberer, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr vom König abfallen? Da antwortete ich ihnen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es kein Anteil, kein Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem.
Nehemias Ankunft in Jerusalem und seine Projektvorbereitungen. Lasst uns da mal miteinander hineinhören. Und ich weiß nicht, ob ihr das wahrgenommen habt, aber mich hat eine Gänsehaut ergriffen, wenn ich lese, und ich kam nach Jerusalem. Wisst ihr, was wir da lesen? Das sind Tagebuchauszüge, persönliche Notizen von Nehemia. 445 vor Christus. Eine unglaubliche Informationsquelle. Persönliche Notizen Nehemias. Und ich kam nach Jerusalem. Nehemia war vermutlich noch nie in Jerusalem. Er ist zum ersten Mal da. Aber er weiß, dort sind meine Wurzeln, dort komme ich her. Sein Herz war verbunden mit Jerusalem. Wir haben das gehört, Werner hat uns das ausgelegt, wie Nehemia von seinen Brüdern, von einer Kommission aus Jerusalem gehört hat, weil ihn das interessiert. Wie geht's Jerusalem? Und jetzt ist er da. Und er war 3 Tage da. Wir wissen nicht, wie es ihm ging. Wir wissen nichts über seine Gefühlslage, über seine Emotionen. Aber jedenfalls war kein Begrüßungskomitee da, das erkannt hätte, was hier abgeht. Nein, Nehemia ist einfach da, hat geschaut, wo er bleiben kann für die nächsten Tage. 3 Tage war er da. Und dann entschließt er sich zu einer Bestandsaufnahme. Er entschließt sich zu handeln. Obwohl alles, was er bisher weiß, nicht sehr ermutigend ist. Nehemia, sein Name, Gott tröstet, Gott ermutigt. Nehemia startet in der Nacht. Nur ein paar, vielleicht von denen, die mit ihm gekommen sind, gehen mit. Nehemia handelt. Allein da bleibe ich in meinen Gedanken kurz hängen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich in mich hineinhöre, dann gibt es in mir auch diese Stimme, jetzt warten wir mal, bis es wieder normal wird. Bis es wieder so wird, wie wir uns das wünschen. Hätte Nehemia das gemacht, dann säße heute nicht mehr dort. Er wäre vermutlich verfault auf seinem Stuhl, aber dann wäre nichts passiert. Bin ich bereit, mich dem zu stellen, dass der Wunsch nach Normalität etwas Naives an sich hat? Und dass wir eigentlich sehr genau wissen, es wird nicht so werden, wie es war. Wenn, als das unsere Oma gesagt hat, früher war es besser, so müsste es wieder werden, da war uns allen klar, das ist Träumerei. Und wie geht's mir heute? Na, das lassen wir mal lieber. Ich will mir Nehemia in dem Sinne zum Vorbild nehmen, dass Nehemia sich im Klaren ist, er hat einen Auftrag und er ist nicht von den Umständen abhängig. Ob normal oder abnormale Situation, was ist denn überhaupt normal? Ist das, wovon ich träume heute, meine Bilder von dem, wie es war, ist das wirklich real? Ich Wir müssen uns dem stellen, wie es ist. Der Auftrag, den Gott gibt, ist nicht von den Umständen abhängig. Der gilt. Und deshalb macht sich Nehemia auf und macht eine Bestandsaufnahme. Er reitet hinaus und Jerusalem, alle Touristen müssen jetzt ganz stark abspecken. Jerusalem damals war so ein ganz kleiner Zipfel unterhalb des Tempelbezirks. Und wir können die Tore gar nicht alle archäologisch sicher bestimmen, die Nehemia hier sehr nüchtern aufzählt. Aber es scheint so, wie wenn er zu dem Zentralgraben hin, zu dem Tor, zu dem Taltor hinausgeht, das heute mitten durch Jerusalem hindurchgeht. Das war eine der Grenzen und dann zieht er nach Süden um die ehemalige Mauer herum. Und was er feststellt ist, die Mauern sind niedergerissen und die Tore vom Feuer verzehrt. Er kommt gar nicht überall mit seinem Pferd durch. Er muss auch zu Fuß klettern über die Ruinen, über die Reste, die da liegen, über den Schutt und kommt dann zu diesem Taltor wieder herein. Und was er sieht ist, Gott hat Wort gehalten. Gott hat schon durch Mose in 3. Mose 26, als Gott dem Volk Segen und Fluch vorlegen lässt. In 3. Mose 26 hat Gott gesagt, ich werde eure Städte, wenn ihr nicht auf meinen Wegen wandelt, dann werden eure Städte genau so umgedreht. Und in den Chronikbüchern lesen wir das dann, dass die Babylonier das 587, 586 so machen. Jerusalem wird geschleift. Die Stadttore, wir können das angucken, wie sowas aussehen kann am Schnetztor. Die Stadttore verbrannt und die Mauern geschleift. Vor über 140 Jahren war das. Und es gab offensichtlich nicht, was es in unserer Geschichte in Deutschland gab, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Trümmerfrauen. Das liegt immer noch so da. Immer noch so da. Über 140 Jahre. Und der Trupp, der durch Esra schon da war, die haben sich um den Tempelbezirk im Norden bemüht. Die haben dort Aufbauarbeit geleistet. Aber Jerusalem sieht genauso verwahrlost aus, wie es die Babylonier verlassen haben. Und Stadt, diesen Namen verdient sie gar nicht. Da hausen so ein paar drin, irgendwo in ein paar Löchern. Aber Stadt ist das nicht. Bestandsaufnahme von Nehemia. Es ist gut, dass ihn seine Eltern so genannt haben. Nehemia, Gott tröstet, Gott ermutigt. Etwas fällt in diesem ersten Abschnitt auf. Nehemia erwähnt zweimal, ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und am Schluss sagt er das auch nochmal, die Vorsteher aber hatten nicht erkannt, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte, denn ich hatte den Juden und den Priestern und den Edlen und den Vorstehern und dem Rest, der an dem Werk mitarbeiten sollte, bis dahin nichts mitgeteilt. Nehemia hat keine Pressekonferenz gemacht. Hat nicht gesagt, ich habe ein großes Projekt vor und ich zeige euch jetzt mal kurz in der Präsentation, wie Jerusalem in 2 Jahren wieder aussehen wird. Nein, niemand hat ihr etwas gesagt. Und wenn Nehemia am 15. Juni 1961 bei einer Pressekonferenz, die der damalige Staatsrat in Ost-Berlin gehalten hat und wo eine Journalistin der Frankfurter Rundschau, Walter Ulbricht, gefragt hat, ob er denn die Absicht, ob der Staatsrat die Absicht hätte, die Grenzen auch am Brandenburger Tor abzusichern, dann fängt Walter Ulbricht so ein bisschen, kann man noch bei Google nachschauen, das ist dokumentiert, die Wochenschau, den Wochenschau-Ausschnitt gibt es noch, der ist dokumentiert, dann fängt er ein bisschen an zu labern und erzählt, dass die Maurer in Ost-Berlin anderes zu tun hätten, als eine Mauer zu bauen, die müssten Wohnungen bauen.
Zusatzfrage stellen. Doher, Frankfurter Rundschau. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen?
Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich glaube, er wusste selber nicht für wen, weil die Leute sind alle abgehauen. Aber zum Schluss, dann holt er noch mal tief Luft. Und dann sagt er, niemand, also ich kann seinen Dialekt nicht nachmachen, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Wenn Nehemia drin gesessen wäre, bei dieser Pressekonferenz, doch ich. Obwohl die Verhältnisse genau umgekehrt waren. Menschlich gesehen keine Chance. Aber Nehemia wusste, das ist mein Auftrag. Bestandsaufnahme. Und dann führt Nehemia das erste Gespräch in Jerusalem. Und das ist ein Motivationsgespräch. Lasst uns mal da hineinhören in dieses Motivationsgespräch. Nehemia schreibt, nun sagte ich ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte, und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Nehemia führt ein Motivationsgespräch. Und etwas, was auffällt, ist in diesem ersten Satz, ihr seht, er versucht seinen Zuhörern klarzumachen, hört auf zu träumen. Hört auf, in der Vergangenheit zu schwelgen. Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore verbrannt sind. Aber in dieser Formulierung sagt er auch, ihr seht, das Unglück, in dem wir sind. Nehemia, der mit einem Auftrag des Königs kommt, ist nicht exklusiv. Er gehört dazu. Nicht er ist jetzt, der etwas reißt, sondern er stellt sich in diese Gruppe. Das Unglück, in dem wir sind. Nehemia steht nicht drüber, er steht auch nicht daneben. Er steht mit den Menschen, die dort leben, vor dieser Situation, die alles andere als glücklich ist. Und er beschönigt auch nichts. Wir sind zum Spott geworden unserer Nachbarn. Jeder, der will, kann sich nehmen, was noch da ist. Könnte es sein, dass es gut wäre, wenn ich diesen Aspekt lerne? Dass selbst dort, wo ich Initiator bin, wo ich irgendwelche Dinge anstoße, den Menschen, vor denen ich stehe, die ich gerne gewinnen würde, nicht einfach gegenübertrete und sage, ihr solltet. Ich hätte einen Job für euch. Sondern wenn ich es lerne, zu sagen, Leute, da gibt es eine Aufgabe und mein Eindruck ist, das ist dran. Könnten wir nicht. Lasst uns miteinander. Nehemia stellt sich zu seinen Brüdern und er kehrt nicht den Mundschenk heraus, der einfach mal kurz für ein paar Jahre hier ist, um ein Projekt zu realisieren. Und dann gibt er Zeugnis. In diesem Motivationsgespräch ist ein ganz großer Punkt, ein ganz großer Teil dieses Motivationsgesprächs ist, dass Nehemia seinen Zuhörern, dieser sehr überschaubaren Gruppe, die da vor ihm steht, sagt, es fängt gar nicht jetzt erst heute an, es hat schon eine lange Vorgeschichte. Gott hat schon unglaublich viel in Bewegung gesetzt. Der hat meinen Chef in Bewegung gesetzt. Der hat Unglaubliches genehmigt. Der hat mich ausgestattet mit Schreiben, hat mich motiviert und mobilisiert, dass ich jetzt da bin. Er erzählt das zur Ermutigung. Er erzählt, was Gott ihm schon alles gezeigt hat und geschenkt hat. Nun, Nehemia ist sicher eine Ausnahmesituation und wir sollten sehr vorsichtig sein, uns zu schnell mit ihm zu vergleichen. Nicht jeder ist ein Nehemia, nicht jeder hat diese Verantwortung, nicht jeder hat diese Aufgabe. Aber es gibt in diesem Motivationsgespräch auch etwas, was für solche Normalos wie mich interessant ist. Wir lesen am Schluss dieses Motivationsgesprächs, da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Die Leute, die schon seit Jahrzehnten hier wohnen, nichts dafür getan haben, dass etwas strukturell besser geworden wäre, sie lassen sich durch den Nehemia motivieren und sagen, jawohl, wir wollen uns aufmachen und bauen. Ich möchte einfach mal wieder ganz kurz etwas abschweifen zu uns. Könnte es sein, dass in meiner Umgebung Gott mehr tun könnte, wenn ich mich nicht so automatisch hinter die Tische setzen würde, wo vorne das Schild Jury draufsteht. Und wo ich mir anhöre, was andere denken, planen, und ich sitze hinterm Jury-Tisch und überlege mir, wo mein Daumen hingehen soll. Darin sind wir ziemlich gut. Also ich zumindest. Und es kostet auch nichts. Man sitzt in einem Jury-Tisch und bewertet, was andere so alles vom Stapel lassen. Könnte es sein, dass es eigentlich viel christlicher, viel biblischer ist, wenn ich zuhöre und wenn mir da jemand, auch aus unserer Leitung, ich will das mal ganz konkret machen, sagt, das ist dran. Und meine Entscheidung nicht heißt, ich hätte da noch ein paar kritische Gedanken und habe da auch das bedacht und jenes mit überlegt, sondern wenn meine Entscheidung so ähnlich lauten könnte wie die der Jerusalemer. Wir wollen uns aufmachen. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Das ist so etwas, was bei mir hängen geblieben ist. Ich will das lernen, ich will mir das notieren, ich will mir das merken. Es gibt gar nicht so viele Stellen in der Bibel, wo Gott mich auffordert, zu beurteilen, was andere denken und tun. Es gibt schon auch. Aber hier, bei diesem großen Projekt, geht es für die Normalos wie mich, und vielleicht gehören einige von euch auch mit dazu, darum zuzuhören und am Ende zu sagen, wir legen los. Wir wollen mitmachen, wir wollen bauen. Die haben noch keine Ahnung, was da alles kommt. Noch keine Ahnung. Aber sie haben eine Entscheidung getroffen. Wir sind dabei. Ich bin dabei. Nicht bei den Nörglern, nicht bei den Kritisierern. Ich bin dabei beim Mitmachen. Und ein letztes, was wir hier bei Nehemia sehen, als er nach Jerusalem kommt, das ist wieder etwas, was Verantwortungsträger, und das sind wir in, auch die meisten von uns, in bestimmten Bereichen ja auch. Und Nehemia zeigt uns, es gehört dazu, Grenzen zu ziehen. Und Projekte, auch wenn eben noch sozusagen das erste Highlight passiert ist, nämlich, dass die Leute, die ich versucht habe zu motivieren, sagen, boah, wir machen mit. Der nächste Satz ist, als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und noch ein weiterer, das hörten, da war schon sozusagen die Sabotage am Laufen. Die kommen und spotten, vielleicht als sie noch zusammen sind, und sagen, so, was geht denn hier ab? Wollt ihr etwa rebellieren gegen den König? Und Nehemia hätte können ohne weiteres die einfach rhetorisch an die Mauerreste kleben. Ja? Einfach sagen, also hört mal her, ich komme direkt vom Chef, hab hier die Papiere, hätte er alles machen können. Was Nehemia angesichts dieser Herausforderung, dieser kritischen, dieser negativen Herausforderung tut, ist, dass er sagt, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und er fährt dann fort. Wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem. Das gehört mit dazu. Nehemia versucht nicht, verschwendet keine Energie, integrativ zu wirken und sagt, komm, ihr könntet doch auch mitkommen. Er sieht das offensichtlich sehr klar. Hier ist eine Gegenposition, die nicht integrierbar ist, und er zieht eine klare Grenze. Da wird nicht vertagt, da wird keine Kommission gegründet, die das klären soll, sondern da wird entschieden. Ihr nicht, und zwar mit allen Konsequenzen. Das hat seinen Preis in der Geschichte des Mauerbaus. Die lassen das nicht gefallen. Vermutlich sind die beiden, der Sanballat und der Tobia, das lässt sich nicht eindeutig sagen, aber es könnte sein, dass die beiden Statthalter von angrenzenden Gebieten sind. und dass deren Macht natürlich beschnitten wird. Die haben kein Interesse daran, dass da was wächst, dass Jerusalem wieder groß wird. Nicht das geringste Interesse haben die daran. Und Nehemia klärt das ab und sagt, so, das ist die Entscheidung. Wir bauen und Gott lässt es uns gelingen und ihr werdet damit nichts, gar nichts zu tun haben. Ende der Durchsage. Nehemia in Jerusalem. Er kommt dort an und sieht sich zum ersten Mal in Jerusalem um. Und was hat er von Jerusalem nicht alles für Geschichten gehört? Von seinen Eltern, von den Juden, die in der Verbannung waren. Und was er jetzt vorfindet, ist ein Trümmerhaufen, wo er nicht mal außen rumkommt mit dem Pferd. Aber Nehemia ist jemand, der verstanden hat, dass er einen Auftrag hat. Nehemia hat auch verstanden, er muss die Menschen, die dort sind, obwohl das alles andere als Spezialisten sind, obwohl das alles andere als motivierte Leute sind, er muss die gewinnen. Und er muss Feinde abwehren. Wir leben heute nicht 445 vor Christus. Aber als ich diesen Text gelesen habe, ist mir deutlich geworden, es gibt größere Probleme als Corona. Und vielleicht kann ich in meinem kleinen Entscheidungsraum, in dem Raum, in dem ich lebe, etwas davon lernen. Ich wünsche uns, dass wir nicht so schnell große Reden schwingen, irgendwelche Pressekonferenzen abhalten, sondern dass wir tun, dass wir weise werden, Menschen, Geschwister zu gewinnen, und dass wir auch dort, wo das dran ist, die Klugheit haben und die rechten Worte, Menschen, von denen wir uns trennen müssen, Entscheidungen nicht zu vertagen, sondern Entscheidungen zu treffen mit allen Konsequenzen. Ich will mich aufmachen und davon lernen. Amen. Thank you. Ich möchte beten und ich lade euch einfach ein, dazu aufzustehen. Danke, lieber Herr, für diesen Blick ins Tagebuch vom Nehemia. Danke, dass wir darin interessante Aspekte finden, auch Zeugnisse deines Handelns. Und wenn wir diese ganze Geschichte dann vor Augen haben, dann sehen wir am Ende, es ist gelungen. So unglaublich es auch scheint, es ist am Ende gelungen, auch wenn es keine Mauer für die Ewigkeit war. Aber dieses Projekt war erfolgreich. Und Herr, gib uns die Weisheit, dass wir erkennen, wo du uns beauftragst, wo du uns haben willst. Und Herr, dort, wo wir auch als Gemeinde unterwegs sind, als Gemeinde hier vor Ort, aber auch als Gemeinde hier in Konstanz, als Gemeinde weltweit, dort lass uns hören, wo Menschen, die du beauftragt hast, uns herausfordern, uns motivieren, dass wir uns nicht so sehr darin gefallen, Dinge zu analysieren und zu kommentieren, sondern dass wir für uns selber die Frage stellen, ist das wirklich dran? Überzeugt das? Dass wir dann den Mut haben, aufzustehen und zu sagen, wir wollen bauen, wir machen uns auf und wir stärken unsere Hände zum Guten. Herr, vergib uns, dort wo wir uns beteiligt haben, durch Diskussion, durch Kritisiererei, Dinge kaputt zu reden. Und mach uns weise, dass wir erkennen, wo Projekte sind, die du willst. Und dort lass uns mitmachen. Danke, lieber Herr, dass wir das nicht irgendwie in einem Kurs lernen können, sondern einfach bei dir. Dass du uns im Nehemia ein Vorbild gibst und dass du uns deinen Geist schenkst, dass wir das nicht morgen besser machen müssen, sondern dass du uns dazu hilfst. Danke dafür. Lieber Herr, wir wollen dich anrufen mit den Worten, die du deine Jünger zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und für uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch zum Schluss dieses musiklosen Gottesdienstes mit dem Segen Gottes entlassen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch gute Tage beim Steinesammeln und Klopfen.